Der 29. April 2022. Boris Becker ist früh auf den Beinen. In blauer Jeans, rotem Hoodie und einer Cap seiner Lieblingsbasketballmannschaft aus der NBA, den Miami Heat, schlendert der dreifache Wimbledon-Sieger durch den Londoner Stadtteil Chelsea. Hier lebt der Deutsche seit einigen Wochen mit seiner neuen Freundin Lillian. Er kommt nur schleppend voran. Richtig agil ist der ehemalige Tennisprofi nicht mehr. Zwei künstliche Hüftgelenke haben ihre Spuren hinterlassen. Doch diese körperlichen Blessuren sind in diesen Stunden sein geringstes Problem. Becker macht noch einen Abstecher zum Luxuskaufhaus Harrods. Dort kauft er einen großen Strauß weißer Hortensien. Vor dem Southwark Crown Court in London wird an diesem Tag das Strafmaß gegen den Deutschen verkündet. Dass Becker in 4 Anklagepunkten schuldig ist, hat eine geschworene Jury bereits einige Wochen zuvor, am 8. April, festgestellt. Heute gibt Richterin Deborah Taylor nur noch das Strafmaß bekannt. Boris Becker drohen 7 Jahre Gefängnis. Nach seinem Abstecher zu Harrods sucht er ein paar Minuten Ruhe in einer Kirche. Danach kehrt er in seine Wohnung zurück. Hier wartet sein 12-jähriger Sohn Amadeus. Vater und Sohn verbringen noch etwas Zeit miteinander. Aber dann wird es ernst. Boris muss sich fertig machen. Gegen 13 Uhr Londoner Ortszeit soll das Strafmaß verlesen werden. Mit Tränen in den Augen gibt er Amadeus einen Kuss auf die Stirn. Mach's gut, mein Sohn. Papa könnte eine lange Zeit nicht da sein. Äußerlich wirkt der Deutsche gefasst, als er um 1:45 an den Fotografen vorbei Richtung Eingang des Southwark Crown Court läuft.
Morning, Boris. How are you feeling ahead of today?
Are you confident, Boris?
Have you got a message for your fans?
Boris.
Becker trägt einen grauen Anzug. Er hat sogar seine Wimbledon-Krawatte in den Farben Grün und Lila umgebunden. An seiner Hand Freundin Lillian, die schon in den vergangenen Wochen auf dem Weg ins Gericht immer an seiner Seite gewesen ist. Im Gerichtsgebäude kommt es zu einem Geduldsspiel. Ein paar andere Verfahren verzögern sich, sodass sich Richterin Deborah Taylor erst um 15:15 Uhr dem Fall Boris Becker widmen kann. Dann aber ist es soweit. Das Urteil steht an und wird verkündet. 2,5 Jahre Haft für Boris Becker. Die Strafe tritt sofort im Gerichtssaal in Kraft. Becker wird vom britischen Vollzugsbeamten in Handschellen abgeführt. Seine Freundin Lillian verlässt alleine den Southwark Crown Court. Boris in einem weißen Gefängnistransporter. Das Ziel? Das Wandsworth Prison im Südwesten Londons. Die Sportlegende Boris Becker ist nun offiziell ein Häftling. Und die Welt hat am 29. April 2022 eine Breaking News.
German Tennis Legend Boris Becker has been jailed.
In London now, a 3-time Wimbledon champion is.
2 años y medio de prisión para Boris Becker. El legendario tenista alemán ha sido condenado.
Und natürlich gibt es auch in Deutschland an diesem Tag kaum ein anderes Thema.
Ex-Tennisprofi Boris Becker muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet.
Lange hat ganz Deutschland und wahrscheinlich auch Boris Becker geglaubt, es wird schon irgendwie gut gehen. Unseren Boris stecken die schon nicht in den Knast. Erst recht nicht in England. An seinem Sehnsuchtsort, wo er als dreifacher Wimbledon-Sieger noch höheres Ansehen genießt als innerhalb der deutschen Neidkultur, die doch so gerne dabei zusieht, wie Legenden wieder auf Normalmaß gestutzt werden. Aber falsch gedacht. Boris sitzt jetzt im Knast, in seinem geliebten England. Und erst jetzt stellen sich die meisten Fans, Kritiker und Beobachter die Frage, wie konnte das nur passieren? Und wie wird es einem der berühmtesten Häftlinge der Welt im Gefängnis ergehen? Geht er hinter Gittern gar zugrunde? Die Antworten auf diese Fragen liefert Boris Becker höchstpersönlich. Und zwar nicht aus dem Gefängnis heraus, sondern er berichtet von seinen Erfahrungen mit der englischen Justiz in Freiheit, auf deutschem Boden, mit Tränen in den Augen, vor den TV-Kameras. Willkommen zu Playing Dirty und zum Doppelauftakt unserer 3. Staffel. Und es fällt schwer, bei dem Begriff Doppelauftakt nicht in ein Wortspiel mit dem Begriff Doppelfehler zu verfallen. Denn der Protagonist in unseren ersten beiden Folgen von Staffel 3 kennt sich bestens aus mit Doppelfehlern. Auf und neben dem Tennisplatz. Daniel, was für eine Überschrift würdest du unserer ersten Folge zur Person Boris Becker geben?
Oha, da stehe ich als ehemaliger Boulevarddödel natürlich immer ein bisschen unter Druck.
So ist es.
Lass mich kurz überlegen, vielleicht mit einer kleinen Filmanspielung. Eine Legende auf dem Drahtseil. Oder vielleicht ein bisschen deftiger. Bum bum zwischen Besenkammer und Sportolymp. Eine habe ich noch, vielleicht ein letzter Versuch, ein bisschen seriöser. Boris B. Punkt, der Missverstandene. Wie sieht's aus? Was dabei für dich, Lena?
Ja, schon nicht schlecht. Also Boris B., der Missverstandene, ja, das ist
da bin ich ja froh.
Das ist eine mehrteilige Serie, würde ich sagen. Lass uns aber doch noch mal kurz rekapitulieren, was wir in der ersten Folge alles gehört haben. Wir sind in die Jugend von Boris Becker eingetaucht, haben geschaut, wie er von Boris Breskwa und Günter Bosch zu einem der größten Tennistalente der Welt geformt wurde, wie er mit 17 unsterblich wurde und als bis heute jüngster Spieler überhaupt Wimbledon gewinnen konnte und danach in Deutschland zum absoluten Superstar aufgestiegen ist, ein großer deutscher Sportheld, eben bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1999. Aber wir haben auch gemerkt, dass er zu dieser Zeit immer mehr Rückschläge in seinem Leben verkraften musste. Die Scheidung, eine Boulevardschlacht um seinen Besenkammerabstecher und seinen Prozess wegen Steuerhinterziehung in München. Bis heute sind viele Experten der Meinung, dass er schon bei diesem Prozess hätte ins Gefängnis gehen müssen. Das könnt ihr aber in Ruhe und im Detail in unserer ersten Boris Becker-Folge nochmal nachhören. Heute blicken wir vom Jahr 2002 an bis in die Gegenwart und wagen auch einen Blick in die Zukunft von Boris Becker. Und wenn ihr euch nur ein bisschen mit Boris' Leben in den letzten Jahren beschäftigt habt, dann wisst ihr, da ist wirklich einiges passiert. Eigentlich könnte sich im Jahr 2002 ja alles zum Guten für Boris wenden. Okay, der Start in das Leben nach der Karriere mit Scheidung, der Bewährungsauflage und den gehörigen Geldstrafen ist vielleicht nicht optimal verlaufen. Aber es handelt sich hierbei immerhin um Boris Becker. Dieser Weltsportler wird doch sein Leben wieder in den Griff bekommen können, oder? Das Problem? Es ist nicht der eine große Knall, der ihn ins Wanken bringt, sondern es ist ein schleichender Prozess, in dem Boris an unzähligen kleinen Punkten die Ausfahrt verpasst. Die Schlinge um seinen Hals zieht sich Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche immer enger zu. Und eine Person spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine Person, die den viel zitierten Stein ins Rollen bringt. Hans-Dieter Kleven. Den Namen kennt ihr ja schon aus unserer ersten Folge zu Boris Becker. Boris schuldet seinem Geschäftspartner Kleven nämlich noch Geld. Vor allem nach dem besagten Steuerprozess im Jahr 2002, in dem Kleven für den klammen Becker einspringt. Im Jahr 2006 ist das Darlehen von Kleven für Becker auf 15 Millionen Euro angewachsen. Kleven wird immer nervöser. Er will sein Geld zurück. Becker wiegelt ab. Es kommt eine Finca ins Spiel, von der ihr, wenn ihr dem Boulevard nicht ganz abgeneigt seid, bestimmt schon einmal gehört habt. Noch als aktiver Tennisspieler kauft Becker 1997 ein 245.000 Quadratmeter großes Areal im Nordosten Mallorcas. Son Coll heißt die Finca, gut 15 Kilometer von Cala Ratllada entfernt. Glück bringt diese Finca Boris aber nie. Er träumt vom Familiensitz auf der Baleareninsel. Von seiner ersten Frau Barbara trennt er sich aber Anfang der 2000er. Sie verlegt ihren Lebensmittelpunkt nach Miami und die gemeinsamen Söhne Noah und Elias folgen ihr. Allmählich dämmert es Boris. Diese Finca, irgendwo im Nirgendwo, taugt nicht als Magnet für die TeilnehmerInnen seines Patchwork-Lebens. Abrisse am Gebäude, fehlende Genehmigungen, Strafen, Verzögerungen am Bau, all das kommt noch oben drauf. Kurzum, Son Coll macht nur Ärger. Aber für eins könnte sie doch in Frage kommen. Sie soll als Sicherheit für Hans-Dieter Kleven dienen. Wohl auch, damit dieser nicht ständig auf die sofortige Begleichung der Schulden pocht. Allerdings ist Kleven nicht beruhigt, sondern kurz darauf beunruhigter denn je. Seine Anwälte finden heraus, Kurz bevor Boris Clevenson Koll als Sicherheit anbietet, hat er die Finca schon mit einer Hypothek belastet. Für einen gewissen John Cordwell aus London. Ein britischer Geschäftsmann, der in der Mobilfunkbranche reich geworden ist und auf mehrere Milliarden Pfund Vermögen geschätzt wird. Im Internet gibt es einen Clip, in dem Cordwell durch sein 250 Millionen Pfund teures Anwesen führt. Armut sieht anders aus. Cordwell kennt Boris Becker aus London und soll ihm beim Verkauf der Finca helfen. Für 15 Millionen Euro wird sie angeboten, gammelt aber immer mehr vor sich hin. Immer wieder tauchen Bilder auf, die den traurigen Zustand von Son Call zeigen. Hausbesetzer inszenieren sich zudem auf dem riesigen Anwesen. Es muss etwas passieren. Und John Cordwell ist bereit, Boris einen Kredit zu geben. 1,2 Millionen Pfund leiht sich Boris bei Cordwell, um die Finca in Schuss zu halten und für Käufer attraktiv zu machen. Aber da sind sich Cordwell und Hans-Dieter Kleven sehr ähnlich. Sie sind nun mal keine Wohltäter, sondern Geschäftsmänner und streben deshalb stets den maximalen eigenen Profit an. Deshalb hat es der Zinssatz von Cordwells Vorschuss für Boris in sich. Der liegt bei 25%. Aber Boris braucht das Geld. Kaum eine andere Bank ist noch bereit, ihm Geld zu leihen. Cordwell scheint die letzte Hoffnung. Sonst droht sein finanzielles Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Was Boris aber nicht ahnt, der Einsturz hat da schon längst begonnen. Cordwell lässt sich ins Grundbuch mit einer Hypothek eintragen. Jene Hypothek, die auch Hans-Dieter Kleven beruhigen sollte. 2014 verkauft Cordwell die Hypothek an die britische Bank Arbuthnot Latham & Co. weiter. Diese Bank ist noch unnachgiebiger mit Boris und fordert die Zahlungsrückstände ein. Immer wieder. Als nichts passiert, zieht die Bank in London vors Insolvenzgericht. 2017 stellt die Bank den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, weil Becker seit mehreren Jahren erhebliche Schulden habe und diese nicht zurückzahle. Das Gericht gibt dem Antrag statt. Am 21. Juni 2017 wird Boris Becker von einem Londoner Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Daniel, hast du bis hierhin irgendwelche Einwände?
Nein, keinerlei Einwände. Vielleicht eine Ergänzung noch. In den Jahren bis zu der Insolvenz ist natürlich auch drumherum trotzdem noch sehr, sehr viel passiert im Leben von Boris. Ich möchte da nur sportlich dran erinnern, dass er ja 2013 auch Trainer von Novak Djokovic geworden ist, dem serbischen Tennis-Superstar, und diese Zusammenarbeit mit Djokovic ja wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen ist und wirklich viele Titel die beiden gemeinsam gewinnen konnten. Djokovic ist wieder die Nummer 1 der Tenniswelt mit Boris als Trainer an seiner Seite geworden. Also das war wirklich schon eine sehr gute und eine sportlich sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Novak Djokovic. Und da hat er ja wirklich auch mal Schlagzeilen abseits des Boulevards gemacht, sondern wieder im Sport. Da haben viele Tennisfans, und ja, da gehörte ich auch dazu, wirklich gesagt, ja, endlich, der Boris ist wieder da, wo er sich am besten auskennt. Er ist wieder im Tennis angekommen, und da merkt man auch, dass da seine totale Kompetenz liegt. Das sollten wir auf jeden Fall, finde ich, nicht unerwähnt lassen.
Aber fast parallel zum Ende der Zusammenarbeit mit Djokovic startet ja auch das Insolvenzverfahren gegen Boris in London. Wir befinden uns also im Jahr 2017, und jetzt beginnt die Zeit der Dementis und Beschwichtigungen. Direkt nach Bekanntwerden der Entscheidung des Londoner Gerichts sagt Becker in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, Zitat, "Ich bin weder zahlungsunfähig noch pleite." Wirklich? Da sind wir wieder. Im Kartenhaus von Boris Becker. Und das stürzt weiter ein. Stück für Stück, Interview für Interview, Prozess für Prozess. Was wir in der Aufzählung noch vergessen haben: Die Gläubiger kommen jetzt, kurz nachdem das Londoner Gericht Boris Becker für insolvent erklärt hat, nämlich aus allen Ecken. Boris hat über Jahre an vielen Stellen Schulden hinterlassen. Mit der Insolvenznachricht aus London läuten bei diesen Personen alle Alarmglocken. Ihre Angst? Oh Mann, mein Geld könnte wirklich futsch sein. Ihre Strategie? Dann aber schnell auf die Gläubigerliste des Insolvenzverfahrens setzen, damit wenigstens noch ein bisschen Geld übrig bleibt und ein offizieller Titel gegen Boris Becker existiert. So melden sich zahlreiche Menschen in London, die noch auf das Geld von Boris warten. Auch Hans-Dieter Kleven. Das Gericht erkennt die stolze Summe von 37 Millionen Euro an, die Boris Kleven schuldet. Damit landet sein ehemaliger Geschäftspartner ganz oben auf der Gläubigerliste.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
In Deutschland hätten die Gläubiger übrigens keine Chance auf ein Insolvenzverfahren gegen Boris gehabt. Er ist nur noch in London gemeldet und so können Ansprüche gegen ihn auch nur hier geltend gemacht werden. Aber Boris befasst sich weiter nicht mit den Ansprüchen, sondern versucht, sich aus der Angelegenheit zu winden. Ein Versuch ist dabei besonders skurril.
Tennis-Idol Boris Becker erhebt im laufenden Insolvenzverfahren in Großbritannien Anspruch auf Immunität. Der 50-Jährige beruft sich auf seinen Botschafterstatus als Sonderattaché der Zentralafrikanischen Republik für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der EU.
Boris Becker ein Diplomat? Und deswegen kann man ihn nicht belangen? Als herauskommt, dass sein Diplomatenpass eine dubiose Bande organisiert hat, die das auch schon für so manchen zwielichtigen Geschäftsmann erledigt hat, und diese Bande dann auch noch auf frischer Tat am Frankfurter Flughafen verhaftet wird, ist auch dieser Versuch von Boris, sich der Strafverfolgung in London zu entziehen, gescheitert. Und zwar mal wieder ziemlich kläglich. So langsam verliert Insolvenzverwalter Mark Ford die Geduld. Er ruft eine Zwangsversteigerung von Erinnerungsstücken Beckers ins Leben, um Geld in die leere Insolvenzkasse zu bekommen. Ford und die Gläubiger fühlen sich von Becker hingehalten und befürchten, dass der Deutsche entscheidende Teile seines Vermögens schlicht verschweigt. Die staatliche Insolvenzbehörde in England ist auf der Seite des Insolvenzverwalters. Sie verlängert die Insolvenzauflagen für Boris Becker um 12 Jahre bis 2031. Als Begründung führt die Behörde an, der dreimalige Wimbledon-Sieger habe Transaktionen aus der Zeit vor und nach dem Insolvenzverfahren in Höhe von 4,5 Millionen Pfund, umgerechnet rund 5,2 Millionen Euro, nicht ordnungsgemäß gemeldet. Doch Becker ändert sein Verhalten einfach nicht. Also greift Mark Ford zum letzten Mittel. Er leitet strafrechtliche Ermittlungen gegen Becker ein. Der britische Insolvency Service tritt auf den Plan. In 19 Fällen sprechen die Ermittler von, Zitat, fehlender Informationsübergabe an die Insolvenzbehörde. Der Fall wird nach einer Anhörung an den Southwark Crown Court verwiesen. Von diesem Moment an ist klar, nun geht es nicht mehr nur um die Abwicklung einer privaten Zahlungsunfähigkeit. Nun geht es um die Frage, Gefängnis oder Freiheit? Und da sind wir wieder, im Gerichtssaal von Deborah Taylor. Am 21. März 2022 beginnt dort nach einigen Verschiebungen endlich der Prozess gegen Boris Becker. Aus den zu Beginn 19 Anklagepunkten sind mittlerweile 24 geworden. Boris plädiert in allen 24 Anklagepunkten auf not guilty, nicht schuldig. Für Boris Becker sind die Verhandlungstage äußerst peinlich. Die Strategie seiner Anwälte ist darauf ausgelegt, ihn als Ex-Sportler zu präsentieren, der finanzielle Angelegenheiten nicht überblickt, sie intellektuell nicht durchdringen kann. Aber genau die gegenteilige Deutung war dem Deutschen nach der Karriere ja so enorm wichtig. Am 8. April 2022, keine 3 Wochen nach dem ersten Verhandlungstag, fällt das Urteil. Schuldig? In 4 von 24 Anklagepunkten. Und am 29. April 2022 verkündet Richterin Deborah Taylor dann das Strafmaß. Das haben wir auch schon zu Beginn unserer Folge gehört. Auch wie Boris scheinbar unberührt mit seiner Freundin Lillian ins Gericht marschiert, um das Strafmaß zu erfahren. Dass dies allerdings auch ein Schutzpanzer ist, zeigt ein Ausschnitt aus einem Interview für eine Apple-Dokumentation, das nur 2 Tage vor der Strafmaßverkündung aufgenommen wird. Dort ist ein gebrochener Mann zu sehen, kreidebleich und mit Tränen in den Augen, sagt ein völlig aufgelöster Boris Becker in die Kamera.
I've hit my bottom.
Ich bin am Boden angekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich, werde mich nicht verstecken oder weglaufen, werde die Strafe akzeptieren. Es ist Mittwochnachmittag. Am Freitag weiß ich, wie der Rest meines Lebens aussehen wird.
Wie Deborah Taylor an jenem Freitag entscheidet, wissen wir ja inzwischen. Sie schickt Boris Becker für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Um aber auch uns Nicht-Juristen etwas zu helfen und zu erklären, warum Boris Becker wirklich im Gefängnis gelandet ist, hat Daniel mit Paul Vogel gesprochen. Der Jurist hat uns schon im Fall O.J. Simpson sehr geholfen. Vogel arbeitet selbst viel mit prominenten Klienten zusammen und hat den Fall Boris Becker ebenfalls sehr intensiv verfolgt. Für ihn wäre in dem Fall eine Bewährung für Becker möglich gewesen. Die Verteidigung des Deutschen habe seiner Ansicht nach allerdings 2 entscheidende Fehler gemacht.
Im Nachgang wäre es besser gewesen. Da hätte er sich die Tatbestände, die noch übrig blieben, herausgreifen können, hätte sich da im Vorfeld für schuldig erklärt. Dann hätte er wahrscheinlich die Bewährung bekommen. Ziemlich wahrscheinlich.
Als 2. großen Fehler führt Anwalt Paul Vogel die fehlende Reue von Becker vor Gericht an. Gerade mit seiner Vorstrafe aus dem Steuerprozess in München aus dem Jahr 2002 im Gepäck.
Er hätte sich entschuldigt, er hätte sich reuig zerknirscht gezeigt. Er wäre vielleicht auch im Sack- und Büßergewand vor Gericht erschienen. Er hätte noch ein paar Euros, ein paar Pfund für die Gläubiger gesammelt, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewährung gegeben.
Hätte, wenn und aber hilft aber nicht mehr. Der dreifache Wimbledon-Sieger muss in den Knast. Zunächst 4 Wochen ins Wandsworth Prison im Südwesten Londons. Ein Gefängnis mit einem besonders harten Ruf. Als Speisesaal fungiert die ehemalige Hinrichtungskammer. Auch WikiLeaks-Gründer Julian Assange, Schriftsteller Oscar Wilde oder Sänger Pete Doherty saßen hier bereits. Entspannter geht es für Becker nach seiner Verlegung ins Prison Huntercombe zu. Ein Männergefängnis. Die Haftanstalt gehört zur Kategorie C, in der in England die meisten Gefangenen untergebracht sind. Es wird ruhiger um Boris. Jetzt scheint er seine 2,5 Jahre Haft ohne tägliche Schlagzeilen abzusitzen. Bis zur plötzlichen Wende. Im Dezember 2022 kommen Gerüchte auf, dass der Deutsche vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Und tatsächlich, nach nur 230 Tagen verlässt Boris Becker das englische Gefängnis und wird des Landes verwiesen. Das Early Removal Scheme macht es möglich. Was das genau ist, erklärt uns Paul Vogel.
Ja, dieses Early Removal Scheme ist an sich eine politische Maßnahme, ein politisches Programm, ins Leben gerufen deshalb, weil die britischen Gefängnisse katastrophal überlastet sind. Und dieses Programm soll ermöglichen, dass Häftlinge, die eben nicht die Staatsangehörigkeit von Großbritannien haben, dass man die aus den britischen Gefängnissen vorzeitig entfernen kann. Grund einfach die Entlastung. Es heißt da frühestmöglicher Zeitpunkt, das heißt nach einer gewissen Zeit können diese Häftlinge dann letztlich einfach abgeschoben werden. Es läuft auch rein technisch ab wie eine Abschiebung, also der Rest der Strafe ist dann quasi passé. Aber es ist eben nicht die klassische Abschiebung vom Hintergrund, sondern dient der Entlassung der Gefängnisse.
Davon profitiert auch Boris Becker bei seiner Abschiebung am 15. Dezember. Er darf zwar nicht mehr nach England einreisen, aber er ist wieder ein freier Mann. Und jetzt? Erstmal zurückziehen, in sich gehen, mit der Familie verarbeiten, was alles passiert ist? Nicht so ganz. Am 20. Dezember, also nur 5 Tage nach seiner Entlassung, sitzt Boris vor Sat.1-Kameras und berichtet einem Millionenpublikum von seiner Zeit im englischen Gefängnis. Nebenbei erhält er dafür eine mehr als ordentliche Gage. Von knapp über 500.000 Euro ist die Rede. Moderator Steven Gätjen erzählt er dabei unter anderem von Todesängsten, die er hinter Gittern erleiden musste.
Und in Huntercombe hatte ich mal wirklich eine sogenannte Altercation mit einem Häftling, der wollte mich umbringen.
Nur dank der Hilfe anderer Mithäftlinge habe sich die Situation aufgelöst. Am nächsten Tag habe sich der Angreifer bei ihm entschuldigt.
Und ich kam in die Wäscherei und der hat sich zu Boden geworfen, also meine Hand geküsst und um Vergebung. Und ich habe den hochgenommen, umarmt. Den umarmt und gesagt, dass ich großen Respekt vor ihm habe.
Nach dieser bewusst inszenierten Beichte wird es dann aber tatsächlich etwas ruhiger um Boris Becker. Nicht nur, weil der frisch Entlassene etwas Erholung sucht. Die lukrative Vereinbarung mit Sat.1 ist an die Bedingung geknüpft, dass Boris in Deutschland keine anderen Interviews geben darf, die sich mit seiner Haft und den Erlebnissen im Gefängnis befassen. Ist er nun im Rest der Welt und damit auch in Deutschland auf Bewährung? Auch über diese Frage hat Daniel mit Anwalt Paul Vogel gesprochen.
Nein, er ist natürlich, wenn man es jetzt von Großbritannien aus betrachtet, er kann nicht nach Großbritannien einreisen. Im Endeffekt ist es ja ein politisches Programm und keine Entlassung auf Bewährung im formellen Sinne. Aber Deutschland hat mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun, mit seiner strafrechtlichen Sache. Die sehen nur, er ist verurteilt worden, zuständig ist England, er ist jetzt da, er hat in Deutschland keinerlei Beschränkungen.
Jenseits dieser recht trockenen Paragraphendiskussion gelingt es Becker jedoch, beruflich relativ schnell wieder Fuß zu fassen. Gute 2 Wochen nach seiner Entlassung gibt der Sender Eurosport bekannt, dass Becker wieder als Experte für den TV-Sender aktiv sein wird. Sein TV-Comeback ist tatsächlich erstaunlich. Er kommentiert und analysiert die Tennismatches exakt so wie vor seiner Gefängnisstrafe. Es scheint, es sei gar nichts passiert. Bis heute. Wie sieht es aber eigentlich mit der Insolvenz von Boris Becker aus?
Ja, also was die Insolvenz von Boris angeht, ja, da kann man wirklich sagen, haben sich die Ereignisse während unserer Produktion für die 2. Folge ja wirklich ein bisschen überschlagen. Also die Insolvenz von Boris, die ist beendet, denn er hat sich mit dem Insolvenzverwalter geeinigt. Also er hat einen Betrag bezahlt, man spricht so von knapp 500.000 Euro und mit diesem Betrag ist dann auch die Insolvenz für ihn vorbei. Das bedeutet für die Gläubiger, dass sie wirklich nur einen ganz, ganz geringen Teil ihrer Forderungen von Boris bezahlt bekommen, wenn überhaupt. Also es ist davon auszugehen, dass manche wirklich komplett leer ausgehen. Was bedeutet das wiederum für Boris? Für ihn bedeutet das, dass er in England schon noch ein paar spezielle Auflagen hat. Also zum Beispiel, wenn er in England einen Kredit beantragen würde, dann gelten für ihn besondere Prüfungsauflagen. Also da wird genau hingeschaut bei ihm im Vergleich zu anderen. Also das ist so eine der Auflagen, die er noch hat, die wahrscheinlich dann doch auch zu verschmerzen sind. Das ist übrigens genau die Verfahrensweise, die mir Paul Vogel mal in einem Gespräch vorhergesagt hat. Also er hat gesagt, dass die Einigung mit dem Insolvenzverwalter für einen geringeren Betrag schon wahrscheinlich ist, weil der Insolvenzverwalter so wenigstens etwas Geld bekommt. Also sonst hätte er versuchen müssen, immer wieder Boris Forderungen auf der ganzen Welt durchzusetzen. Das wäre dann aber mit Amtshilfe auf internationaler Ebene verbunden gewesen. Also wirklich schwer durchzusetzen und einfach mit sehr, sehr hohen bürokratischen Hürden verbunden gewesen. Und da hat er gesagt, nee, dann nehme ich lieber jetzt das Geld, was ich von ihm bekomme, was er mir angeboten hat. Und dann ist der Deal gemacht und wir haben das Thema ad acta gelegt. Und das gilt dann natürlich auch für beide Seiten. Also nach dem Motto, wenigstens etwas. Was man aber nicht vergessen darf, dass das Ende des Insolvenzverfahrens nichts zu tun hat mit seiner Bewährung, die er ja immer noch hat.
Kannst du inzwischen einen anderen Boris erkennen, Daniel?
Nein, da sehe ich persönlich schon noch den gleichen. Und ich muss schon sagen, das wundert mich ein bisschen. Also ich hätte schon gedacht, dass man da so einen Boris erkennen kann, der ein bisschen mehr Reue zeigt nach dem, was so alles passiert ist. Wenn ich mich zumindest versuche, in seine Situation zu versetzen, dann glaube ich schon, das würde mir mehr zusetzen. Das, was wirklich alles passiert ist, von der Insolvenz bis zum Gefängnis und dann auch die Gläubiger, wie mit denen dann bis zum Schluss umgegangen worden ist, die ja jetzt de facto fast leer ausgehen. Also finde ich schon alles sehr schwierig. Auf der anderen Seite bin ich mir gar nicht sicher, ob es nicht auch auf eine bestimmte Art und Weise bewundernswert ist, weil man natürlich damit auch eine Situation bewältigt, die einen ja wahrscheinlich irgendwo doch belastet. Also ist es jetzt dann wirklich bewundernswert oder eher dreist ignorant? Das ist sowas, wo ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehen soll, wo ich sagen kann, ja, für beide Seiten gibt es Argumente. Aber er hat natürlich auch eine tolle Seite, wo er schon sehr suffisant mit diesem ganzen Thema umgeht und wirklich dann irgendwo eine Ebene betritt, wo ich nur sehr schwer irgendwie Verständnis auch in meinem tiefsten Inneren finden kann. Da gibt es zum Beispiel auch von ihm so Werbeclips, die er für so einen Fensterversand aufgenommen hat. Und das finde ich schon doch ein bisschen bedenklich. Da überschreitet er für mich eine Linie, wie ich finde. Aber hört erstmal selbst kurz rein.
Sie fragen sich, was ich so mache. Sparen. Schmeißen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster.
Ja, so eine Werbung dann mit dem ganzen Hintergrund, mit allem, was passiert ist. Ja, das ist für mich dann ehrlich gesagt kein guter Stil. Da hätte ich ihm wirklich dringend zu abgeraten und kann mir nicht wirklich einen Reim drauf machen, wie er der Meinung ist, dass das wirklich die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen, selber damit ja auch noch Geld zu verdienen und auf eine gewisse Weise die Ereignisse, die davor alle passiert sind, aber zu verhöhnen, finde ich zumindest. Also, nee, ich kann da wirklich nicht lachen, finde es nicht sehr gelungen, nicht sehr lustig, aber wie ist es bei dir, Lena? Kannst du darüber lachen?
Also ich wusste das mit der Fensterwerbung tatsächlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das jemanden, der noch richtig viel Geld von Boris Becker bekommen müsste, absolut wahnsinnig macht, wenn nicht sogar wütend macht, provoziert vielleicht sogar auch. Und eigentlich sollte mich das jetzt auch wütend machen. Ich bin schon ein sehr empathischer Mensch, aber Boris Becker hat irgendwie etwas kindlich Verzeihliches an sich, was ich mir selber nicht ganz erklären kann. Ich habe keinerlei negativen Gefühle zu ihm, vielleicht auch, weil ich absolut tennisverblendet bei ihm bin. So ehrlich muss ich dann auch sein, denn er kommentiert ja nicht nur im TV Tennis und ist Werbefigur, sondern er ist ja jetzt auch wieder Tennistrainer. Und das nicht von irgendwem.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Von Holger Rune, beziehungsweise wir müssen uns natürlich gleich berichtigen, er war Trainer von Holger Rune.
Ja.
Ein dänischer Jungstar, der wirklich sehr ambitioniert ist und talentiert ist, gilt für viele auch als kommender Grand-Slam-Sieger oder vielleicht sogar als kommende Nummer 1. Aber das Ende der Zusammenarbeit mit Boris Becker hatte sich auch schon in den Wochen vor den Australian Open Ende Dezember, Anfang Januar diesen Jahres angekündigt. Und auf da fand ich auch schon wieder in gewisser Weise ein bisschen skurril. Boris hat es damals begründet, dass er nicht mit Holger Rune nach Australien reisen kann, mit Verpflichtungen im TV und auch seine Werbeverpflichtungen, die er hätte, und er könnte einfach nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Was aber ja doch nur die halbe Wahrheit ist, denn Fakt ist einfach auch, Boris hätte niemals mit seinen Vorstrafen nach Australien einreisen dürfen. Also mit seiner Haftstrafe oder mit seiner Bewährung, die er jetzt dann in England hat, hätten die Immigration Officers in Australien ihn niemals reingelassen. Das habe ich mir auch nochmal von unserem Anwalt Paul Vogel bestätigen lassen. Und das gilt übrigens auch für die Turniere in Wimbledon. Wissen wir alle, in England darf er auch auf keinen Fall einreisen. Oder auch in New York bei den US Open, die ja auch immer im Herbst stattfinden, hätte er auch nicht einreisen dürfen und durfte er auch bei den letzten US Open schon nicht
Also das wäre alles keine gute Zusammenarbeit gewesen oder die Vorzeichen für die Zusammenarbeit wären nicht gut gewesen. Hat sicherlich auch zum Ende der beiden geführt, aber davon hat Boris in seinen Ausführungen, in seiner Begründungen für das Ende dieser Zusammenarbeit kein einziges Wort erwähnt.
Vielleicht steckt hinter dem Verhalten von Boris Becker ja aber auch der Versuch, die Vergangenheit, die Haftstrafe und die Negativschlagzeilen hinter sich zu lassen und positiv nach vorne zu blicken.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Überlebenskünstler, ruchloser Krimineller, unbeugsame Kämpfernatur, missverstandene Legende. Nach unseren zwei Folgen, Daniel, was trifft denn nun auf Boris Becker aus deiner Sicht am ehesten zu?
Ja, alles natürlich. Ich glaube, dafür ist die Figur Boris Becker einfach zu groß. Bin mir schon sicher, dass jeder seine eigene Definition finden kann und auch finden wird, wie er jetzt zu Boris Becker steht. Was mich aber bei der Beschäftigung immer gestört hat, und da muss ich nun schon nochmal den Boris Versteher ein wenig machen, ist die Häme, die er abbekommt. Und die habe ich schon also in dem ganzen Verfahren der Insolvenz für unangebracht empfunden. Also ich spüre da schon eine große Lust, eine überlebensgroße deutsche Legende zu stürzen. Und frage mich schon, warum ist das so? Fühlt man sich ja selber besser, wenn ein Sportheld auch wieder gestutzt worden ist oder so? Also das finde ich unangebracht, einfach bei Boris Becker. Er ist für mich die größte lebende deutsche Sportlegende und das kann er mir nicht mehr nehmen, das können wir ihm auch nicht mehr nehmen. Ich finde, das hat er sich auch durch seine sportlichen Meriten verdient. Natürlich hat er auch auf der anderen Seite genug Anlass geboten, sich kritisch mit ihm zu beschäftigen. Das machen wir ja auch, das mache ich auch, das muss auch so sein, finde ich. Und die Angriffsfläche, die er da bietet, ist da und muss auch lückenlos aufgeklärt werden. Dennoch finde ich die Bewertung seines Lebens oft zweifelhaft und nicht fair und dann doch auch einseitig. Da werden doch meiner Meinung nach zu schnell zu unfaire Urteile über ihn gefällt. Bin ich jetzt der Becker-Nerd, der Becker-Versteher für dich gewesen, Lena? Oder wie siehst du unseren Boris nach unseren zwei Folgen? Hat sich deine Sicht jetzt doch noch in irgendeiner Form auf ihn vielleicht sogar verändert?
Ich glaube nicht. Also ich habe ja zu Beginn der Folge gesagt, dass ich ihn irgendwie sympathisch finde, dass ich ihn mag, dass ich finde, dass er sich irgendwie rehabilitiert hat und Schande über mein Haupt, aber ich glaube so ein bisschen, dass die Liebe zum Tennis mich vermutlich in der Personalie Becker einfach blind macht, weil es gibt durchaus einige Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, hey, das ist eventuell alles ziemlich kalkuliert gewesen, wann er dann seinen Fehler sozusagen eingestanden hat, wann er sich reuig gezeigt hat und wann eben nicht. Also man könnte, wenn man es ihm böse auslegt, sagen, dass das alles schon sehr, sehr durchdacht war. Und trotzdem erreicht mich dieser Gedanke dann nicht wirklich. Also mein Herz sagt etwas anderes. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, Daniel, vielleicht greifen bei mir dann aber auch einfach diese gesellschaftlichen Dynamiken, wie wir eben mit Sportstars umgehen, die irgendwie Fehltritte sich geleistet haben, dass die Protagonisten im Sport ganz genau wissen, wie sie dann mit uns Sportfans auch umzugehen haben, dass wir ihnen wieder verzeihen. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen Opfer des Systems gerade, Opfer der Machtdynamik und ich kann mich dagegen einfach nicht wehren.
Ja, nee, ich glaube, das verstehe ich schon. Dazu sind halt
diese Figuren wie ein Boris Becker, da fällt einem auch, finde ich, so ein Uli Hoeneß noch ein, halt so groß und einfach ihre Namen bieten so viel, dass man da irgendwie mitgehen kann. Auf der anderen Seite finde ich schon, und du hast es nämlich schon erwähnt, muss man bei Boris schon sagen, muss ich mich ein bisschen auf die andere Seite schlagen, finde ein bisschen zu viel Kalkül in seinem Verhalten, das mir gegenüberschlägt. Ich habe schon den Eindruck, dass er sehr bewusst Reue einsetzt und weiß, wann er sie wo zu platzieren hat und wann er sie wo wegzulassen hat oder was er nicht erwähnt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Boris eben doch noch auf dem Tennisplatz ist und jetzt den vierten Satz gewonnen hat und jetzt in dem Rest seines Lebens im fünften Satz startet mit eigenem Aufschlag und hofft, dass er das Spiel doch noch irgendwie nach Hause bekommen kann und mit seinen Qualitäten auf dem Tennisplatz auch den Rest seines Lebens bestreiten kann.
Und selbst wenn es jetzt vielleicht ein enges Match für ihn ist, in diesem fünften Satz kann man sagen, Stand jetzt hat der Vorteil auf. Mal schauen.
Das auf jeden Fall.
Mal schauen, wie das endet.
Ich bin mir sehr sicher, wir werden es erleben.
Mit Herrn Becker sind wir an dieser Stelle durch. Auch wenn, das hat uns dieser Mann in den letzten Jahrzehnten ja gezeigt, es mit Sicherheit schon bald wieder neue Entwicklungen im Leben von Boris Becker geben wird, die wir dann hier bei Playing Dirty selbstverständlich wieder diskutieren werden. Worüber wir jedoch mit Sicherheit nicht streiten müssen: Boris Becker ist oder war ein herausragender Sportler. Nächste Woche widmen wir uns dann einem Fall, in dem hunderte Personen nur vorgetäuscht haben, gute Sportler und Sportlerinnen zu sein und sogar ihre Lebensläufe dafür teilweise völlig abstrus frisiert haben. Nur, um am Ende an einer Elite-Universität in den USA zu landen. Mit der Hilfe eines speziellen Mannes haben es auch Dutzende geschafft. Darunter die Söhne und Töchter milliardenschwerer Banker sowie weltbekannter Hollywood-Stars. Eins ist sicher, in unserer nächsten Folge ist nichts so, wie es scheint. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch.
Wir bedanken uns auch herzlich bei unserem Gesprächspartner Paul Vogel.
Playing Dirty ist ein Podcast der Wake World Studios. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Wake World Stefan Rommel und Johanna Steiner. Aufnahme Robert Lehnert im Hörspielstudio Xberg. Produktion Wake World Felix Stäblein. Projektleitung Wake World Annabelle Rühlemann. Executive Producer Wake World Ruben Schulze-Fröhlich.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.